Falls ihr denkt, was ist das eigentlich für ein junger, gut aussehender Mann da vorne? Ist das eigentlich der neue Jugendpastor? Nein, ich bin es. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Euer Matthias, seid gegrüßt. Ja, man muss immer das Offensichtliche zuerst ansprechen. Von daher, aber lasst uns jetzt doch einmal zur Ruhe kommen. Kurz einen Moment stille werden und uns darauf einstellen, dass wir auf das hören, was wesentlich ist. Ich lade ein, einige Momente Stille zu halten. Ich schließe dann nochmal mit einem Gebet ab. Allmächtiger und dreieiniger Gott, wir danken dir für diesen Sonntag, für diesen Ruhetag. Und wir beten, dass du unsere unruhigen Seelen wirklich zur Ruhe bringst. Und nicht nur heute, sondern dass wir auch lernen, was es heißt, ein Leben mit deiner Nachfolge zu leben, das sich nicht hetzen lässt und umtreiben lässt von den Dingen der Welt. Schenke du jetzt, dass wir offene Ohren des Herzens haben, dass wir das hören, was dir wichtig ist von deinem Wort her und dass wir danach tun, Herr. Amen. Ja, wir sind am Abschluss unserer Predigtreihe angelangt, das Ende der Rastlosigkeit. Mach Schluss mit allem, was dich hetzt und komm bei Gott an. Wir folgen ja dieser Einladung von Jesus Christus selbst, der gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Herzlich willkommen, ihr Rastlosen, ihr Umhergetriebenen, wo auch immer ihr herkommt aus der Woche, aus was für einem Leben ihr kommt, was euch gerade umtreibt. Jesus Christus ist da und lädt dich ein. Bei ihm gibt es wahre Ruhe zu finden, wahren Frieden. In ihm kommen wir zur Ruhe. Und das wollen wir ja auch ganz konkret und praktisch werden lassen. Die letzten Wochen haben wir uns anhand eines Buches auch mit 4 Wegen aus der Rastlosigkeit beschäftigt. Der ein oder andere erinnert sich, wir haben gelernt, den Sabbat einen Tag die Woche zu ehren als einen besonderen Ruhetag. Wir haben gelernt, dass wir auch täglich Stille und Einsamkeit brauchen, immer wieder in dieser turbulenten Welt. Und wir haben gehört, dass es wichtig ist, nicht nur immer Ja zu sagen und mehr zu machen, sondern noch bewusst auf die Bremse zu treten, Nein zu sagen, Dinge sein zu lassen. Und das letzte Thema lautet einfach Leben, mach Raum für das Wesentliche. Letzten Endes geht es um unsere Haltung zu unserem Besitz, zu unserem Geld, zu unserem Konsum. Jetzt kannst du sagen, ja, was ist denn das für ein Thema, ja. Aber das Spannende ist, es ist ein hochgeistliches Thema. Jesus Christus redet sehr, sehr viel. Man sagt, ca. 25% von den Lehren von Jesus handeln direkt oder indirekt vom Besitz, vom Hab und Gut und vom Reichtum und was das mit unserem Herzen macht. Dabei geht es in der Bibel nicht um ein grundsätzliches Verbot davon, dass wir kein Geld haben sollen, dass wir alle arm werden müssen, kein Haus haben dürfen. Aber immer wieder spricht Jesus das Wesentliche an und auch warnt auch vor gewissen Haltungen. Und die wollen wir uns anschauen. Es ist deswegen sehr schwierig gewesen, sich einige wenige Texte auszusuchen aus dieser Fülle der Lehren, die wir in der Bibel finden. Ich habe einfach 3 Texte ausgewählt und die möchte ich mit euch kurz anschauen und darauf eingehen. Der erste ist natürlich der sehr bekannte Text von Jesus selbst aus dem Matthäus-Evangelium, dem 6. Kapitel aus der Bergpredigt, einem der bekanntesten Abschnitte der ganzen Bibel, wo Jesus über das Sorgen redet, aber eben auch über den Besitz. Ich habe da einige Auszüge auch auf der PowerPoint. Ich empfehle euch immer aber auch selber in der Bibel nachzulesen, dass ihr das überprüfen könnt auch. Da spricht Jesus Christus, Matthäus 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Seht ihr die Verbindung von dem, was Jesus wichtig ist? Unser Herz, woran wir es hängen. Und Jesus sagt hier, wir sollen nicht in erster Linie investieren in die vergänglichen Dinge, wo der Rost rankommt an die Metalle und die Motten die Sachen zerfressen oder was auch immer an materielle Dinge in erster Linie investieren, sondern stattdessen sollen wir langfristig in das investieren, was wirklich Bestand hat in Ewigkeit, was langfristig gut ist und wirklich hält, nämlich die Beziehung zu Gott. Denn da, sagt Jesus, könnte man übersetzen, wo du deine Ressourcen einbringst, das zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Wir haben in letzter Zeit immer wieder in dieser Predigtreihe über die Prioritäten gesprochen in unserem Leben und haben gesagt, so wie du deine Zeit einsetzt, so wie du deine Kalender verplanst, das macht ja deutlich, okay, wofür will ich Zeit, mir Zeit nehmen, wofür will ich Zeit geben, investieren. Und so ist es eben auch, könnte man sagen, mit unserem Kontostand, dahin, wo das Geld fließt, wird auch sichtbar, wo dein Herz dran hängt. Und es gibt einen Satz von Martin Luther, den ich immer wieder, meine Frau sagt, ich zitiere ihn zu oft, ich mach's trotzdem noch einmal. Das, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Das heißt, wir können auch hier stehen und sagen, Gott, du bist mein Gott und du bist mein Ein und Alles und ich liebe dich und ich folge dir und ich glaube an dich. Und de facto in unserem Leben andere Götter, Götzen haben, die die oberste Stelle in unserem Herzen einnehmen, den Thron in unserem Herzen. Und deswegen ist es Jesus dieses Thema eben wichtig, nicht weil er per se irgendwie ein Antikapitalist ist oder sonst irgendetwas. Wir sehen in Vers 24 ganz klar diese Kampf um unser Herz und wer da an der Spitze steht. Niemand, sagt Jesus, kann zwei Herren dienen in dem gleichen Atemzug, sagt er das. Entweder wird den einen hassen oder den anderen lieben. Er wird den einen hängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist das einzige Mal in der Bibel, wo ein Götze mit Namen erwähnt wird, Mammon. Das ist der Geldgott sozusagen. Und Jesus sagt nicht, ihr dürft kein Geld haben und ihr dürft nicht Geld verdienen und ihr dürft kein Haus haben. Er sagt nur einfach, de facto ist es so, dass es nur einen geben kann, der an der Spitze deiner Lebenspyramide steht. Es kann nur einen geben, der auf dem Thron sitzt in deinem Herzen. Entweder es bin ich, es ist Jesus Christus oder es ist jemand anders. Und der Mammon ist ein starker Konkurrenzgötze zu dem lebendigen und einzig wahren Gott. Das Problem ist nur, der Mammon hält nicht, was er verspricht. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Um einen bekannten Buchtitel zu zitieren. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Es scheint göttlich, es sieht gut aus, es verspricht uns viel, aber es hält nicht, sagt Jesus. Es kann nur einen geben auf dem Thron deines Herzens. Und spannend ist in diesem Abschnitt eben auch, wie Jesus gerade hier diese Kritik an dem Schätzesammeln irdischen verbindet mit dem Sorgen. In Vers 31, darum sollt ihr euch nicht sorgen. Also er sieht unser Herz wieder und sieht, dass sich unsere Sorgen in unserem Herzen ja ganz oft um das drehen, ja, was ziehe ich morgen an? Das ist jetzt vielleicht nicht unsere Sorge in unserem Breitengrade, ja. Wie wird meine Rente mal sein? Werde ich finanziell abgesichert sein? Komme ich raus aus den Schulden? Komme ich klar mit dem? Reicht das Geld noch für dies und für das? Und so machen wir uns Gedanken und Jesus sagt, ihr sollt nicht sorgen. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden. Jesus sagt, die nicht den großzügigen und versorgenden Vater im Himmel kennen, ja, ist ja klar, dass die dann an den Dingen hängen und sagen, boah, ich muss mich selber drum kümmern und mich selber absichern. Aber wenn wir Gott, den Vater, kennen und mit ihm verbunden sind, dann haben wir Ruhe und Frieden, ob wir arm sind oder ob wir reich sind. Und so sagt er, Euer himmlischer Vater weiß doch, was ihr alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Sorgt euch nicht für morgen. Der morgige Tag wird das Seine für sich sorgen und es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Da könnte man noch mehr drauf eingehen. Für mich ist nur einfach der Punkt, deutlich zu machen hier, dass es Jesus nicht eben um eine Kritik am Kapitalismus geht oder eine Art Hippie ist, der jetzt eben gegen den Materialismus wettert oder so, sondern Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der weiß, wie wir Menschen ticken und der uns warnt vor dieser starken Anziehungskraft des Geldgottes, der uns vereinnahmt und der uns sehr, sehr schnell ablenkt von dem, was wirklich wesentlich und wichtig ist. Andersrum formuliert, Gott zu vertrauen bringt wahre Freiheit. Gott zu vertrauen bringt auch wahre finanzielle Freiheit bei allem. Das Ganze hier, können wir hier rum spekulieren, was die beste Investition ist, Immobilien, Bitcoin, Gold, Geld, dies, das, Aktien. Okay, man soll ja auch weise vorsorgen und sich gut überlegen, aber da hängt dein Herz nicht dran. Die wahre Freiheit findest du im Vertrauen auf Gott. Dass er da ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Fast ein Drittel der Gleichnisse handeln von Besitz und Geld und das führt mich zu dem zweiten Text. Der eigentlich habe ich da zwei Gleichnisse in einen Text reingeschmuggelt. Verzeiht's mir, ich konnte den schwere Auswahl treffen. Das erste ist eine Versinnbildlichung, eine Beispielgeschichte von der Habgier, die in uns Menschen drinsteckt, das Gleichnis des reichen Kornbauers, der eine gute Ernte hatte. Jetzt kann man sich freuen und sagen, mir geht's finanziell gut. Gott hat mich gesegnet. Und er stellt sich die Frage, was mache ich jetzt mit dieser ganzen Ernte? Und dann lesen wir in Lukas 12, Vers 18. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen, Achtung, Achtung, zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe. Iss, trink und habe guten Mut. Jetzt habe ich ausgesorgt. Jetzt habe ich endlich Frieden. Das ist ja das, was wir denken. Wenn ich nur reich genug wäre, hätte ich Frieden. Ich denke, es gibt auch eine Armut, die einen wirklich rastlos werden lässt. Aber keiner von uns hier in diesem Raum gehört da dazu. Davon bin ich überzeugt. Wir sind alle mit dem, was wir verdienen, können wir zu den reichen 1% global gesehen. 1%. Du gehörst zu diesen Top-Verdienern, ne? Wir reden ja mal in Deutschland. In Deutschland ist es nochmal anders. Ja, und in Europa, aber weltweit gesehen, können wir zu den Top-Verdienern. Habe nun Ruhe, Seele, alles gut. Er verspricht sich von diesen vollen Lagern einen hohen Kontostand. Einfach Ruhe für die Seele. Da habe ich ausgesorgt. Man kann es ja verstehen. Das einzige Problem ist, dass er in diese Gleichungen und eine Variable vergessen hat, die ziemlich wichtig ist, nämlich die Zerbrechlichkeit und Endlichkeit deines Lebens. Vers 20, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, du Dummkopf. Es ist das eine, wenn deine Frau dich mal Dummkopf nennt, oder dein Arbeitskollege oder dein Chef. Und manchmal sind wir ja auch, manchmal haben sie ja auch recht. Aber wenn du eines in deinem Leben nicht hören willst, dann dass der lebendige und allmächtige Schöpfer und Richter und Erhalter aller Dinge zu dir sagt, du Dummkopf. Das heißt, dass wir unsere Begrenztheit und Endlichkeit akzeptieren, annehmen, respektieren und eben nicht uns von unseren vollen Lagern die Seelenruhe und Hoffnung erhoffen, die sie uns verspricht. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Du kannst einen reichen Kontostand haben, einen groß gefüllten Kontostand und arm sein bei Gott und das ist dumm. Denn was ist, wenn du stirbst? Diese Weisheit kennen wir alle. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Was ist dann am Sterbebett? Was zählt dann? Und wir denken alle, ja, das ist ja noch weit weg, bis ich immer sterbe. Ich bin ja noch jung und fit. Ja, so Gott will und ich wünsche es dir, dass du ein langes, glückliches Leben hast, aber keiner von uns weiß es. Und es könnte sein, dass der Herr deine Seele fordert in dieser Nacht. Bist du reich bei Gott oder arm? Und Gott sagt, sei kein Dummkopf, habe Weitsicht, investiere in die sicherste und unantastbare Wertanlage der Welt. Aus dem 1. Petrusbrief, da lesen wir von einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt ist im Himmel für die, die glauben. Die stabilste Wertanlage der Welt ist, dass wir Kinder Gottes sind und damit Erben Gottes sind. Und da kommt nix ran, keine Inflation, kein Börsencrash, gar nichts. Es ist sicher für uns aufbewahrt in Gottes Hand. Sei kein Narr. Und das zweite Gleichnis bei diesen Gleichnissen ist das vom vierfachen Ackerfeld. Ich habe gedacht, das ist mir auch nochmal wichtig, einfach zu verstehen, dass auch diese Sorge und dieses Sehnen nach Reichtum und Besitz eine erstickende Wirkung hat, auch für unser Glaubensleben. Da geht es darum, dass Jesus ein Gleichnis erzählt und sagt, das Wort Gottes wird ausgesät wie ein Sämann, der sät, der Samen fliegt überall hin und es gibt so vier verschiedene Ackerböden, vier verschiedene Beschaffenheiten. Er meint damit unsere menschliches Herzens, das Wort, also der Same ist das Wort Gottes und der Boden, das ist das menschliche Herz. Und da gibt es verschiedene Empfänglichkeiten für das Wort Gottes und die führt er eben aus. Und ich kann jetzt nicht auf alle eingehen. Eins auf jeden Fall fällt auf guten Boden und bringt Frucht. Manches aber fällt unter die Dornen. Und hier erklärt Jesus selber, müssen wir gar nicht rätseln, was es bedeutet. Jesus selber erklärt, was die Dornen sind. Die anderen sind die, bei denen unter die Dornen gesät wird. Die hören das Wort, die hören das auch. Vielleicht bist du hier und hörst das Wort immer wieder. Und die Sorgen der Welt und die betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort. Und es bleibt ohne Frucht. Ein fruchtloses, kleines Glaubenspflänzchen, das erstickt wird durch die Mammondornen im Herzen. Dieses kleine Glaubenspflänzchen nach und nach sich drumherum schlingen und es irgendwann ersticken. Die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum, die Begierde nach allem anderen. Streben und Fokus nach immer mehr, mehr, mehr Hab und Gut hat eine erstickende Wirkung auch für unser Glaubensleben. Das müssen wir uns bewusst sein. Das spürst du wahrscheinlich auch hier und da. Und der dritte Text ist, nach Jesus und nach den Gleichnissen ist ein Text von Paulus, der uns auch herausfordert und der an die Reichen gerichtet ist, 1. Timotheus 6, Verse 8 bis 10 und dann 17 bis 19, ein paar Verse weiter. Da macht er deutlich, was das Wesentliche ist. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das ist schon mal eine minimalistische Einstellung, oder? Nahrung und Kleidung, gut, die waren ja ein bisschen im mediterranen Raum unterwegs. Vielleicht könnte man sagen, Nahrung und Kleidung und ein Dach über dem Kopf sind ziemlich wesentlich, auch für uns heute. Und da können wir dankbar sein, dass es uns daran nicht mangelt, im Gegenzug. Dass wir so viel Wohnraum haben, dass wir so viel Kleider haben, dass wir so viel Überfluss an Nahrung haben, dass es uns manchmal fast schon zu gut geht. Denn die reich werden wollen, jetzt kommt nochmal dieser Fokus, die's wollen, die diesen ihr Herz daran hängen, reicher zu werden und immer mehr zu wollen. Die reich werden wollen, ist eine starke Warnung jetzt hier, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen, in Verderben und Verdammnis. Ist also nicht, ja, es ist vielleicht jetzt nicht so schlau, jetzt dein Herz an Reichtum zu hängen. Ja, das kann man schon machen, aber das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Hier ist die Rede von Verderben und Verdammnis. Die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Achtung, nicht das Geld ist Wurzel allen Übels. Das Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Also nochmal, man kann reich sein und Christ sein. Kein Problem. Gibt's. Preist den Herrn für reiche Christen, die gute Unternehmen und die gut vorgesagt haben, die gut investiert haben und die Geld haben. Ist per se nichts Böses dran. Die Geldgier allerdings ist die Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Sich selbst viele Schmerzen. Und jetzt den Reichen in dieser Welt gebiete ich. Also wenn du reich bist, jetzt kannst du sagen, ja, das betrifft mich ja nicht, gell? Ich bin ja nicht Topverdiener in Deutschland, aber denk nochmal dran. Lass es einfach zu dir sprechen. Du bist reich, okay? Wenn du reich bist oder den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott. Seht ihr, wie das alles innerbiblisch eine Linie ist? Nicht hoffen auf diesen Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden, also das sollen die Reichen tun, Gutes tun und jetzt reich werden an guten Werken, gerne und großzügig geben, behilflich sein. Sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Viele denken ja, wenn ich nur einfach reicher wäre, dann würde ich endlich wirklich wahrlich leben können. Nein. Hier ist beschrieben, was das wahre Leben ist. Ein wahres Leben beruht darauf, dass wir auf Gott allein hoffen und vertrauen und dass wir aus dieser Beziehung zu Gott heraus anderen Gutes tun, reichlich geben und helfen. Ja, alles in allem ist das Streben nach Besitz, nach Hab und Gut eine Ursache für unsere Rastlosigkeit in unserem Herzen, denn alles, was du dir auch kaufst und anschaffst und willst, kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Das ist auch eine wichtige Sache, die du dir merken musst und die ich mir auch mal wieder merken muss und überlegen muss. Ja, man muss ja dann die Rechnung machen und überlegt sich, ob ich mir das leisten kann, finanziell. Aber du darfst immer noch überlegen, ob du es dir auch zeitlich leisten kannst. Wir kommen einfach jetzt zur Challenge, zu dem, was ja an jeder von diesen vier Predigten am Ende auch für uns, dass wir, falls wir nicht selber schon Gedanken haben, ein paar Ideen haben auch, was es für uns praktisch eben heißen kann, was sollen wir tun? Ich habe an diese drei Worte gedacht, die sich aus meiner Sicht aus diesen Texten heraus gut ziehen lassen für uns und zum Merken, wir sollen genügsam sein, wir sollen großzügig sein und einfach leben. Genügsam und großzügig. Genügsam, das heißt, dass du dir ganz konkret Gedanken machst, was brauche ich eigentlich wirklich? Manchmal sage ich zu meiner Frau, ich brauche jetzt mal wieder ein neues Werkzeug. Ja, das ist sowas, was ich brauche halt, ja. Oder du sagst ja manchmal auch, was du brauchst und dann klopfen wir uns gegenseitig immer wieder auf die Füße, manchmal nervt es auch ein bisschen oder auf die Hände so. Ja, also brauchen tust du es nicht wirklich. Wollen, ja, wünschen. Ja, ich habe Bock drauf, ja. Wer will nicht ein neues, schönes, scharfes Werkzeug haben, mit dem man Holz baut? Also hallo, das braucht man doch, ja. Das will man einfach haben. Dann kann ich ja noch besser irgendwas machen und dann ist mein Leben noch besser einfach, ja. Oder die Siebträgermaschine eben, ja, macht vieles besser. Aber brauchen wir sie wirklich? Das heißt ja nicht, dass wir jetzt nur noch das haben sollen, was wir wirklich brauchen, weil das wäre wirklich wenig. Nahrung, Kleidung, Dach über dem Kopf. Heißt nicht, dass wir uns nichts gönnen dürfen. Nur stell dir diese Frage immer wieder. Und das ist für mich so ein Gradmesser auch immer wieder, wo ich merke, wenn dieses Gefühl kommt, ich brauche das jetzt. Und ich mir einbilde, wenn ich es habe, dann geht es mir irgendwie besser. Dann muss ich mich ertappen von meiner Frau oder selber und dann wieder sagen, okay, ich will es vielleicht, aber ich brauche es nicht wirklich. Und dann habe ich schon eine gewisse gesundere Distanz zu der ganzen Sache bekommen und dass ich einfach erstmal auch sag, vielleicht muss ich mich auch einmal zufrieden geben mit dem, was ich habe. Ich habe ja auch schon Werkzeug. Ich habe ja nicht nichts. Und das funktioniert ja auch schon. Und klar, wird es nochmal ein Upgrade immer nochmal vielleicht besser machen, aber ich kann auch mich zufrieden geben mit dem, was ich habe. Bewusst nicht immer mich wegträumen, sondern dankbar sein für das, was man hat. Sagen, es ist genug. Es ist genug. Und da gibt es einen Satz von Dietrich Bonhoeffer, den ich bei mir beim Büro auch stehen habe, den ich sehr gut finde. Es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Was brauchst du wirklich? Stell dir diese Frage. Und was du nicht brauchst, das werde los. Was du ein oder zwei Jahre nicht gebraucht hast, werd's los. Kann man dann ja auch ausleihen, wenn du es eh nur alle zwei Jahre brauchst. Kannst du ja mal jemanden ausleihen. Ja, das zweite ist großzügig sein. Und das ist so ein bisschen eine Hinterfragung von diesem Denken, das wir auch heute haben, ist ja klar, mein Leben lebt und ich gehe die Karriereleiter hoch und damit die Einkommensstufe hoch. Und mit gesteigertem Einkommen ist es automatisch klar, dass auch sich mein Lebensstandard anpasst. Ich habe mehr Geld, also kann ich mehr Geld ausgeben. Und dann kann ich mir ein größeres Auto, besseres Auto, größeres Haus kaufen, noch mehr in Urlaub gehen, einfach. Ja, das ist so dieses Denken. Und Großzügigkeit stellt das so ein bisschen in Frage. Und das ist auch das, was ihr Gottes Wort sagt, indem, dass er sagt, geben ist seliger denn nehmen. Ist auch ein bekanntes Sprichwort, kommt aus der Bibel. Und auch hier ist es kein Befehl, sondern eine Verheißung. Eine Tatsachenbeschreibung, es ist einfach so, auch erwiesen, dass Schenken Freude macht. Und das heißt, du könntest dir überlegen, wie viel brauche ich, was ist mein Budget für meine Familie, für mein Leben, was ich halt brauche. Und ab und zu gönne ich mir auch ein bisschen was, hat Gott mir auch geschenkt. Aber dann ziehe ich einen Strich und sage, was ich darüber habe. Ich muss es nicht ausgeben für mich selber. Ich kann es auch großzügig anderen geben, die es mehr brauchen. Ich kann es spenden. Ich kann den Armen was geben. Ich kann Sachen kaufen, die ich anderen schenke und damit denen eine Freude machen und mir eine Freude machen und so konkret Gutes tun und konkret Gottes Wort umsetzen. Ich finde es schön, aber musste auch an unseren Frauenkleidertausch hier denken, weil das ja so eine Sache ist, die auch mal aus einem Hauskreis heraus entstanden ist, wo man sich gedacht hat, ja, da kann man doch einfach verschenken und sich schenken lassen und muss nicht immer alles Neues kaufen. Großzügigkeit also. Geben ist seliger denn nehmen. Und das Letzte ist einfach leben. Einen einfachen Lebensstil lernen, einzuüben, was es jetzt konkret heißt, ist auch sehr individuell und sehr von unserer Kultur abhängig und von dem, wo du bist und wo du stehst. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns bewusst machen, dass mehr Dinge nicht automatisch heißt mehr Glück. Meistens ist es so, dass mehr Zeug einfach auch mehr Stress bedeuten. Weil wenn ich das habe, muss ich es pflegen. Machen wir mal ein Beispiel. Ein Haus, ich will keinen von euch das Haus madig machen, gar nicht. Ich gönne es euch, ich wünsche es mir eigentlich irgendwo auch. Aber wenn ich ein Haus habe, da Eigentum verpflichtet, ja, da muss ich mich drum kümmern. Dann muss ich den Garten machen. Dann ist was kaputt. Dann muss ich renovieren. Dann muss ich nach der Heizung gucken. Dann möchte ich mein neues Bad machen. Und so weiter und so fort. Ja, das dürfen wir und können wir machen. Wir müssen uns bewusst sein, es kostet nicht nur Geld, es kostet auch Fokus, es kostet Zeit und es kostet Energie. Und es müssen wir in die Rechnung mit ein überlegen, wenn wir uns so etwas anschaffen oder wenn wir uns auf so etwas einlassen. Wie wirkt sich das für das Tempo meines Lebens aus? Wie wirkt sich das auf meine Seele aus? Nicht nur auf meinen Geldbeutel, nicht nur auf meinen Kontostand. Wie wirkt sich das auf mein Herz aus? Ich hoffe, ich durfte das ansprechen. Hier im Schwäbischen ist ja das Haus ein großer Wert. Wie gesagt, ich möchte es wirklich, ich gönne es. Das ist auch ein Geschenk Gottes, was wir hier haben an Häusern und Eigentum. Aber ich möchte einfach nur ermutigen, euch selbst immer wieder diese Fragen zu stellen und euch vom Wort Gottes, dass wir uns da ehrlich reflektieren und immer wieder auch korrigieren lassen und uns erinnern lassen, woran wir unser Herz wirklich hängen und wofür wir uns Zeit nehmen und woran wir investieren. Ein letztes noch, was alle Handwerker wissen, wer billig kauft, kauft zweimal. Ist ja eh klar. Also lieber weniger anschaffen, aber dafür qualitativ hochwertiger und auch wirklich sich auf die wesentlichen schönen Dinge im Leben zu konzentrieren und die zu genießen und sich daran zu freuen. Ich möchte am Ende dieser Predigtreihe auch einfach nochmal euch erinnern, dass man viele Bücher lesen kann und viele Predigten hören kann und es alles gut finden kann und es aber immer wieder darauf ankommt, was mache ich jetzt damit? Was tust du konkret damit? Was sind die ein, zwei kleinen konkreten Schritte, wo du nachdenken möchtest, wo du auch konkret umsetzen möchtest? Teile es mit, rede in deiner Ehe darüber, rede mit deinen Freunden darüber, in deinem Hauskreis, tauscht euch darüber aus. Macht ein, zwei Dinge fest, überfordert euch nicht, aber fangt an, die Dinge umzusetzen und zu lernen, ja, Jesus auch in diesen Dingen nachzufolgen. Und dann natürlich noch einmal, weil diese Gefahr bei dieser ganzen Predigtreihe doch schon ein bisschen dahin geht, dass es so ein paar Lifestyle-Tipps sind, die uns helfen, unser Leben noch ein bisschen besser zu optimieren. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, das ist mir sehr wichtig. Es sind Wege aus der Rastlosigkeit. Wir sollen Schluss machen mit dem, was uns hetzt und bei Gott ankommen. Wenn wir nur Schluss machen mit dem, was uns hetzt, dann könnten wir da auch einen Lifestyle-Blog lesen. Aber wir wollen ankommen bei Gott. Wir wollen uns von Gott verändern lassen und die Fokus und die Priorität auf ihn setzen. Und auch wenn wir das nicht immer schaffen, immer wieder auch bei ihm die Ruhe finden. Das heißt, am Ende steht noch einmal die Einladung vom Anfang von Jesus Christus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch wahre Ruhe schenken. Ruhe, die viel mehr ist als die Mittagsruhe auf dem Sofa in deinem schönen Haus. Ruhe, die viel weiter geht als finanzielle Ruhe, weil du abgesichert bist. Es ist die Ruhe, die Jesus Christus am Kreuz erwirkt hat. Als er dort im Chaos und die schlimmste Rastlosigkeit erlebt hat. Die ganze Menschheit hat sich an ihm ausgetobt, das Böse hat sich an ihm ausgetobt und er hat es erduldet und ertragen. Jesus Christus schenkt uns wahren Frieden, weil er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat, für unsere Ich-Bezogenheit, dafür, dass ich eben doch selber immer auf dem Thron sitzen will, hat Jesus bezahlt. Und dadurch schenkt er uns wahres und ewiges Leben und bewahrt uns vor der schlimmsten Rastlosigkeit. Er rettet uns von Sünde, Tod und Teufel und Hölle und schenkt uns diesen Frieden. Und das ist der Frieden und die Ruhe, die es zuallererst brauchst. Und dann darfst du natürlich auch drüber nachdenken, was es heißt für dein Leben mit Jesus. Aber das nochmal als Erinnerung und als an alle, die hier sind, die vielleicht sich nette Lebenstipps erwünschen. Ja, aber zuerst ist es wichtig, dass du Frieden hast mit Gott durch Jesus Christus. Deswegen ist wunderbar, dass wir auch diese Predigtreihe heute mit dem Abendmahl beenden, um da einfach nochmal den Fokus auf den Gott zu setzen, der für uns arm geworden ist, damit wir wirklich reich werden. Gottes Segen euch beim Umsetzen dieser Wege. Und jetzt lade ich ein, dass wir uns im nächsten Lied besinnen auf das Lamm Gottes und dann miteinander das Abendmahl feiern. Amen.